unter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Guten Tag, mein Name ist Marenz Mettener und ich darf Sie herzlich bei einer neuen Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast gibt die Redaktion der Salzburger Nachrichten Einblick in ihre Arbeit und in regelmäßigen Abständen berichten hier Kollegen von ihren Recherchen. Wir melden uns hier aus der Redaktion, deshalb bitte ich, die etwaigen Störgeräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Wir befinden uns noch mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe. Interviews zu führen gehört einfach zum Job des Journalisten. Täglich sprechen wir mit Politikern, Künstlern, Sportlern oder anderen Berufsgruppen, immer auf der Suche nach einer guten Geschichte. Doch es gibt Gespräche, die dann doch herausstechen. Etwa, wenn man exklusiv jemanden vor das Mikrofon bekommt, der sich eigentlich von der medialen Bühne zurückgezogen hat und mit Medien nichts mehr zu tun haben will. Unser Kulturredakteur Bernhard Flier tippt gerade ein solches besonderes Gespräch ab, das er mit einem der meist bejubelten und gleichzeitig umstrittenen Kulturschaffenden unseres Landes geführt hat, mit Peter Handke. In dieser Folge hinter den Schlagzeilen erzählt uns Bernhard Flier, wie man jemanden interviewt, der eigentlich den Medien nicht mehr die Tür öffnet. Warum ihn der Musikgeschmack Handkes mehr interessiert als der Nobelpreis und was er von dem 7-stündigen Besuch in Handkes Haus bei Paris mitgenommen hat. Servus Bernhard.
Marian, servus.
Bernhard, du hast am 15. November eine für dich, glaube ich, auch sehr spannende Begegnung gehabt, obwohl du schon länger Kulturredakteur bei den SN bist. Du hast Peter Handke interviewt in der Nähe von Paris. Die Artikel dazu werden jetzt im Wochentakt erscheinen. Du hast es gemacht, obwohl eigentlich Handke kurz davor angekündigt hat, mit Medien nicht mehr sprechen zu wollen. Mir liegt die Frage auf der Zunge, wie ist Handke?
Handke ist ein älterer Herr. Er wird im Dezember 77, genau am Tag vor der Nobelpreisverleihung, vielleicht ist er auch ein bisschen altmodisch sogar, würde ich sagen. Er schreibt Briefe mit der Hand, er beantwortet Dinge mit Postkarten. Mhm. Und so vom Eindruck her, was sicher stimmt, ist, dass er stur ist wahrscheinlich. In vielerlei Hinsicht, was aber gleichzeitig auch heißt, dass er konsequent ist und was auf jeden Fall stimmt, ist, der Mann ist von Literatur durchdrungen, auch wenn er redet. Mhm. Das kann man schon so sagen, ja.
Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie du dorthin gekommen bist, also wie du ihn angetroffen hast, wo wohnt er?
Also Peter Handke wohnt schon seit, glaube ich, mittlerweile seit 30 Jahren in Chaville. Das ist ein kleiner Ort südwestlich von Paris. So ein Vorort, wächst mittlerweile alles zusammen. Mhm. Und hinkommt man dort am besten mit dem Vorortzug. Da fährt man wirklich vom Zentrum in Paris hinaus in die Wälder fast, weil hinter seinem Haus beginnt gleich ein schöner Garten. Da wohnt er seit 30 Jahren. Er war schon in die 70er Jahre auch mal dort und hat dann, vor, glaube ich, 30 Jahren ist er in dieses Haus gezogen und lebt dort seither.
Mhm. Wie würdest du sein Zuhause so beschreiben? Man kennt ja so ein paar Bilder, das schaut alles sehr wild romantisch aus. Er erzählt ja manchmal von seinen Wäldern, wo er dann die Pilze sucht. Ist das wirklich so,
wie man es sich vorstellt? Ja, es ist tatsächlich so, also hat er. Genau, es ist tatsächlich verwunschen. Man tritt durch ein Gartentor ein, das vielleicht viele gesehen haben, wie er den Nobelpreis gekriegt hat. Und dann steht man in einem Garten, der wild ist, wirklich wild, und zwar im schönsten Sinne wild. Es wuchert, es wächst alles. Mhm. Die Bäume umgeben das Grundstück und das ist ein altes Haus, in dem er umgeben von Büchern wohnt. Schaut nicht aus wie in einem IKEA-Katalog, sondern tatsächlich so wie in einem Haus, wo jemand lebt, der kreativ arbeitet. Es liegen Bücher herum, es ist viel Kunstmaterial und viele seiner Fundstücke, die er dann von seinen Waldspaziergängen, glaube ich, mitbringt, liegt auch herum, ja.
Wie hast du ihn angetroffen? Also,
ich war leider sozusagen 7 Minuten zu früh. Also wir haben ausgemacht, wir treffen uns Mittag. Ich war ein bisschen früher dort, weil ich eigentlich zu Fuß hingehen wollte. Dann wollte man das, habe nicht genau gewusst, wie komme ich dorthin vom Bahnhof. Da fährt man mit dem Fahrstuhl und habe mir das angeschaut. War dann viel zu früh dort, habe mir dann einen Kaffee gekauft, bin dann um 10 vor 12 im Garten aufgetaucht und da war niemand. Im Vorhaus brannte das Licht. Ich habe angeklopft, angeläutet, war keiner da. Ich dachte, ne, warte ich halt. Und dann ein paar Minuten später ist das Gartentor aufgegangen und dann ist Peter Handke so hereingeschlurft. Es hat furchtbar geschüttet an dem Tag. Er ist mit so einem langen Mantel gekommen, so einen Schlapphut aufgehabt und er kam gerade vom Markt und vom Schuster. Und der erste Satz war dann, ah, Sie sind schon da. Und dann haben wir... Genau, also er musste noch einmal weg, er musste noch einmal weg kurz, weil er einen Brief aufgeben musste noch und hat mich zurückgelassen, allein in seinem Garten mit der aktuellen Ausgabe von der französischen Sportsitzung L'Equipe, die er sich gerade gekauft gehabt hat.
Okay, er ist ja im Moment nicht sehr gut auf Journalisten zu sprechen, hat er dich trotzdem freundlich empfangen?
Ja, ich war ja angekündigt, es bin ja nicht einfach wild dorthin gegangen, wie die und so. Und es war sehr super freundlich. Also es war überhaupt kein, er ist, glaube ich, auch, weil du vorher gefragt hast, wie er ist, ich glaube, er ist auch eigentlich ein sehr gastfreundlicher Mensch. Also ich glaube schon, das war ganz unproblematisch.
Mhm. Ja. Kommen wir vielleicht gleich zu dem Umgang mit den Medien. Wie interviewt man jemanden, der mit den Medien eigentlich nichts mehr zu tun haben will? Es hat ja vor ein paar Wochen diesen Eklat gegeben, dass er vor laufender Kamera ein Interview abgebrochen hat, weil er gefragt wurde nach seiner Position zu Serbien und zum ehemaligen Jugoslawien.
Und ja, das war wie ein
eigentlich
Griff,
alles abgebrochen und abgesagt. Wie geht man da vor?
Ich glaube, dass der große Unterschied der ist, dass er wusste, dass ich komme. Und wenn er, glaube ich, wenn jemand überhaupt beweist, dass einer kommt und was fragen möchte, dann ist es schon mal leichter. Mhm. Peter Handke tut sich, war ja nicht das einzige Mal, dass er vor laufender Kamera einen Wutausbruch oder einen Grantausbruch gehabt hat da in Griffen. Er tut sich sehr schwer, wenn er, glaube ich, konfrontiert ist mit so einer Menge von Menschen, von denen er überhaupt nicht weiß, kennen die, was ich gearbeitet habe, kennen die meine Literatur und das ist tatsächlich ein Problem, weil ich glaube, weil du auch gefragt hast, wie interviewt man jemanden, das erste ist, dass man zuhört, eigentlich bei so jemandem, glaube ich, und dann ist es schwierig in dieser Situation, dass man da weder als Anklagender daherkommt, was jetzt genau diese Diskussion um Rest Jugoslawien in den 90er Jahren betrifft und auch nicht ein Kniefall macht vor diesem Weltliteraturdichter, der er ja ganz zweifellos ist. Ich glaube, es ist auch das Wort Interview vielleicht in dem Zusammenhang das Falsche. Es ist eher so, dass man versuchen muss, in ein Gespräch mit ihm zu kommen. Und dann wird es interessant. Dann wird es wirklich interessant.
Wie, dazu kommen wir gleich, aber wie startet man? Du hast ja lange Anreise gehabt. Ich kenne das von mir. Man legt sich ja dann irgendwie so ein paar Sätze zurecht, die man am Anfang irgendwie, wo man so ein bisschen das Eis bricht. Wie bist du das angegangen?
Also der Vorteil war, dass mir diese Hürde, ich habe wirklich überlegt, natürlich, weil ich habe dann 7 Tage Zeit gehabt oder eigentlich habe ich ja schon jahrelang Zeit sozusagen, mich darauf vorzubereiten in gewisser Weise, aber ich habe lange überlegt beim Zugfahren, beim Hinfahren in Paris im Hotel bin ich noch gesessen und habe mir gedacht, weiß ich nicht, wollte über die Musik, weil das war der Hauptgrund eigentlich, warum ich immer mit Peter Handke reden wollte, die Musik in seinen Büchern, habe mir gedacht, ich fange an, weil es gibt ein neues Van Morrison Album und er hat Van Morrison einmal als seinen Sänger bezeichnet, habe mir gedacht, guter Einstieg, aber dann hat er mir das quasi abgenommen, indem er mir die L'Equipe in die Hand gedrückt hat, weil am Vortag war nämlich ein Länderspiel, Frankreich gegen Moldawien und der Handke ist ein großer Fußballfan, ich kenne mich im Fußball auch halbwegs gut aus und wir haben sozusagen damit gestartet, dass wir eigentlich einmal über den Vorabend geredet haben, wo wir jeweils das Fußballspiel gesehen haben. Das war dann sozusagen der Einstieg. Also und tatsächlich, so wie du sagst, ein bisschen eine lockerere, unter Anführungszeichen so eine Art von lockerere Atmosphäre schaffen, wie man das sehr oft macht und sowas.
Und wie ist dann das Gespräch verlaufen? Worüber habt ihr dann geredet?
Du
sagst, es war kein Interview im klassischen Sinne.
Ich glaube,
es ist ja doch mit einigen Fragen hingefallen.
Sicher, man fährt natürlich mit Fragen hin und ist vorbereitet. Bei mir ist es wirklich so gewesen, ich war vor allem auf ein Interview eingestellt, in dem ich viel über die Musik reden wollte. Dann kam mir der Nobelpreis quasi ein bisschen dazwischen sozusagen. Und natürlich die dann aufkeimende Diskussion wieder um seine Haltung in Restjugoslawien in den 90er Jahren, die teilweise problematische Auftritte. Wir haben über das haben wir geredet, also wir haben über den Nobelpreis natürlich geredet, was das bedeutet. Wir haben über Wut und Hass geredet und über Ärger, den man hat, vor allem auch, und das war mir dann eigentlich wichtig, das hat sich im Laufe des Gesprächs herausgestellt, über die Position, in der man sich da befindet, zwischen auf der einen Seite, ich sage es jetzt einmal ganz bewusst so, als Arschloch, das sich irgendwo hingestellt hat, weil das sagt er selber auch manchmal über sich,
von sich
irgendwo hingestellt hat, von sich, wo man nicht mehr hinkommt, wo man nicht mehr auskommt. Und auf der anderen Seite der unumstritten große Weltliterat. Wie man eigentlich, mich hat ja weniger interessiert, warum ist man Weltliterat und warum ist man plötzlich irgendwie in Restjugoslawien auf einer anderen Seite als die meisten. Mir hat eigentlich interessiert, wie die Position dazwischen ist, wie man sich da fühlt. Also haben wir sehr viel über Wut, Hass geredet. Wir haben auch gesprochen, eben wirklich sehr viel über Fußball und sehr viel über Musik. Und natürlich über viele Dinge in seiner Literatur, auch über das, wie er schreibt, wie man schreibt.
Ja. War aber eben kein klassisches Interview.
Es ist schon dann, natürlich gibt es Fragen und Antworten, aber es entwickelt sich dann schon eher eine Art von Gesprächssituation. Wenn man Interviews mit Peter Handke in den letzten Jahren gelesen hat, ist das auch ganz oft so, dass sich aus dem Gespräch Dinge entwickeln, aber man kann sicher nicht hingehen und so wie, als würde man einen Wirtschaftsboss interviewen und den fragen, wie ist Ihre Strategie, wie steht die Firma da, das geht nicht. Das
gibt's also ein klassisches nicht. Interview. Gibt es nicht, ist nicht.
Na, klassisches Interview funktioniert auch nicht. Also das wird nicht funktionieren. Er antwortet, er hat irgendwann einmal auf eine Frage, ich habe gefragt, warum ist irgendwas so? Und er sagt, warum, immer wird warum gefragt.
Ja. Das ist natürlich für einen Journalisten eher unbefriedigende
Antwort. Eher unbefriedigend, aber für wen der eigentlich versucht, durchaus, und das ist sicher ein Ziel gewesen, mit dem ich dorthin gefahren bin, zu versuchen, ein bisschen hinter die Fassade zum einen des vergötterten Literaten und zum anderen des verdammten Restjugoslawien-Verteidigers ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, eher was sozusagen mit dem wirklich blöden Wort, aber irgendwie was Menschliches irgendwie herauszufinden. Und das, glaube ich, ist in vielerlei Hinsicht ganz gut gelungen. Ja.
Und was ist er für ein Gesprächspartner? Ist er auch jemand, der selbst neugierig ist und nachfragt? Oder?
Ja, er fragt sehr viel. Tatsächlich. Also er fragt dann schon nach und sagt, wie sehen Sie denn das? Wie beurteilen Sie denn die Situation? Woher kommt denn die Idee, dass Sie das überhaupt so betrachten? Also er ist sehr aufmerksam, sehr aufmerksam und sehr durchaus schroff, um nicht zu sagen wütend. Er hat, glaube ich, irgendwann einmal gesagt, jetzt lassen Sie mich damit in Ruhe, damit machen Sie mich ja wütend, was in einem klassischen politischen Interview vielleicht ein Problem ist, was in so einem Gespräch natürlich gar nicht so schlecht ist, weil dann geht es weiter, dann kann man sagen, nein, ich will Sie doch nicht wütend machen, wir reden wir doch so weiter. Also so, ja.
Wie lange hat das Ganze gedauert?
Ja, wir sind, glaube ich, so den ganzen Nachmittag, ich glaube, insgesamt waren es so 6, 6,5, 7 Stunden ungefähr, die wir gemeinsam verbrachten, von denen ungefähr 5 Stunden, glaube ich, am Band aufgenommen sind, weil wir sind dann zwischendurch mal, also vorher ein bisschen geplaudere, was noch nicht aufgenommen ist, aber ziemlich lang, ja.
Was macht man so 6, 7 Stunden lang, außer reden,
Kaffee trinken nebenbei und dann war gleich am Anfang mal klar, dass wir in einer Stunde oder eineinhalb Stunden essen gehen müssen, weil Peter Handke wollte essen gehen. Er hat gesagt, ja, gehen wir essen. Er hat mir dann sozusagen auf dem Weg in den Ort hinein, das ist so ein wirklich ganz kleiner Ort, in dem es eh nicht mehr sehr viel gibt, hat mir ein paar Sachen gesagt, also wo man halt ein bisschen Atmosphäre sammeln kann, auch wie er. Ist ja interessant, weil selbst wenn er auf der Straße mit einem geht, hat man das Gefühl, man geht da mit dem Dichter, der alles auf dieser Welt zur Literatur immer versucht zu machen. Wir haben dann ein bisschen geredet noch über nächstes Jahr, weil er in Salzburg, das ist jetzt für die Gespräche nicht so interessant gewesen, die wir veröffentlichen, aber weil er nächstes Jahr in Salzburg wieder Uraufführung hat, also da gibt schon so ein bisschen Plauderei dann nebenbei auch. Ja.
Und wieso lebt er dort? Also wieso hat er sich diesen Platz ausgesucht?
Er hat mir erzählt, dass er war ja schon in den 70er Jahren in Paris, er ist ja, nachdem er so als Popstar der Literatur in den 60er, frühen 70er Jahren aufgehört, extrem viel auf Reisen gewesen, hat er wirklich, glaube ich, ziemlich so die ganze Welt bereist und gesehen und ist dann irgendwie in Paris gelandet. Warum in den 70ern, weiß ich nicht genau. Und mir erzählt, er hat damals schon dieses Haus gekannt, weil er in der Nähe gewohnt hat. Und als er dann nach seinen Salzburg-Jahren von 79 bis 87 war er in Salzburg und da ist er dann aufgebrochen, dann war er noch eine Zeit unterwegs, reisend und als er dann wieder sozusagen unter Anführungszeichen sesshaft werden wollte, ist er dorthin und ist in dieses Haus eingezogen. Damals mit Frau und dann sehr früh mit einem Kind. Die leben mittlerweile nicht mehr dort, die leben mittlerweile in der Stadt und er ist dort allein. Ja.
Und ist auch wirklich Hausmann dort?
Ja. Stickt, kocht, hat ich gehe davon gehe aus, das habe ich nicht gesehen, er hat nicht gekocht für mich, aber er führt da dieses Haus. Wobei ich schon, also es ist, wir haben, wenn du gefragt hast, da über was redet man so, irgendwie sind wir dann, er hat mir das Haus ein bisschen gezeigt und da war noch ein, der hat gesagt, das war das Kinderzimmer und dann haben wir ein bisschen über Kinder geredet und dann hat er ihm gesagt, dass eben die Familie, also die wohnen getrennt, aber man sieht sich irgendwie, glaube ich, fünfmal in der Woche ungefähr und die Tochter ist auch immer wieder da, seine Frau ist eine Schauspielerin, also er lebt dort, glaube ich, deshalb so alleine, weil er es für sein Schriftstellerleben braucht, das hat er auch gesagt, er braucht völlige Ruhe. Und die,
er schreibt ich glaube, mit Hand, glaube ich, oder?
Also, ja, seit vielen Jahren. Ja, er hat früher schon mit Schreibmaschine geschrieben, aber mittlerweile sagt er, er schreibt alles mit Bleistift und Radiergummi. Ja. Und fühlt auch, er hat ein Notizbuch dabei gehabt, dann, als wir essen waren, hat mir das ein bisschen gezeigt, zeichnet da Sachen rein. Das ist eh sehr berühmt, weil das gab, glaube ich, ganze Schachteln von Tagebüchern und Notizbüchern sind mittlerweile in den Literaturarchiven in Marbach und in Wien. Also der schreibt ununterbrochen in Wirklichkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, der schreibt während dem Interview auch. So, oder während dem Gespräch auch.
Wer weiß, was sie da wieder im nächsten Handgeroman findet.
Nein, bitte nicht. Das muss nicht so.
Bernhard, du hast das vorher schon ganz kurz erwähnt. Du hast gesagt, dir ist eigentlich der Nobelpreis dazwischen gekommen. Du wolltest mit Handke immer über Musik reden.
Es klingt ganz arg, wenn man sagt, der Nobelpreis eines anderen ist einem dazwischen gekommen. Ja.
Jetzt drängt sich mir die Frage auf, wie lang versuchst du denn schon ein Gespräch mit ihm zu bekommen, ein Interview?
Also, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich hatte schon ein Gespräch. Wir haben schon vor 14 Jahren ein Interview von mir mit Peter Handke gehabt. Da war er bei den Salzburger Festspielen und wurde ein Stück aufgeführt. Und in diesem Stück gibt es ein Zitat von Neil Young. Und da hatte ich die Chance, ihn zu treffen. Und schon da haben wir ein bisschen über Musik geredet, aber über viele andere Dinge auch. In diesem Interview oder während des Interviews ist aber bei mir so die Idee entstanden, es wäre super, mit dem mal wirklich über Musik zu reden, weil er war ja in der Literatur sozusagen als fünfter Beatle, wurde er bezeichnet. Er hat in den 60er Jahren ja Radiosendungen gemacht. Es kommt unfassbar viel Musik vor. Selbst in diesen Texten über Restjugoslawien schreibt er irgendwann einmal von einer Jukebox in Salzburg, in der Creedence Clearwater Revival Musik gelaufen ist. Mhm. Also das ist tatsächlich dauernd präsent. Und mich hat das sehr angesprochen. Und das wollte ich gerne tun.
Welche Musik mag Handke oder hört Handke?
Ich bin nicht sicher, ob er noch aktuellere Dinge kauft oder hört. Aber was er sicher hört, und ist sowas wie Johnny Cash, Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival. Also sehr viele Dinge, die in den 60er Jahren parallel mit ihm halt groß geworden sind und von großer Bedeutung geworden sind. Und weil du gefragt hast, wann das sozusagen überhaupt mit der Idee oder so von einem Interview ganz allgemein angefangen hat. Ich glaube, dass das, vielleicht war das sogar beim ersten Mal lesen schon in der Schule, könnte sein, das weiß ich nicht. Aber ganz sicher zu interessieren hat mich das begonnen, so in den frühen 90er Jahren, 1991, da ist erschienen der Versuch zum geglückten Tag. Und in diesem Text schreibt er über Van Morrison, den nordirischen Sänger, das sei sein Sänger. Und bei mir gibt es, was die Musik betrifft, ähnliche Vorlieben. Ich kann viele der Dinge, die er über die Musik schreibt, einfach für mich selber unglaublich gut nachvollziehen. Und ich habe gedacht, das wäre schon super, wenn sich das einmal ergeben würde. Ich habe das aber eigentlich nie besonders offensiv vorangetrieben, auch nicht in den ersten Jahren bei den Salzburger Nachrichten, weil ich gedacht habe, das ist eh so weit weg und eigentlich bin ja für Literatur nicht der erste Zuständige. Und in den Jahren, als dann eigentlich das so verändert hat, dass man gesagt hat, man könnte ja mit jemandem auch einmal jenseits von irgendeiner Aktualität und von so reden, ist das so wieder ein bisschen hochgekommen. Und dann wurde das 2005 das erste Mal möglich, du hast gefragt, wie es zustande kommt. Es gibt in Salzburg halt alte Freunde von Peter Handke, unter anderem den Hans Wiedrich, der immer mehr Wohnung vermietet hat in den Jahren am Mönchsberg, der wiederum ein sehr gutes Verhältnis zu uns hat, der war Pressesprecher bei den Salzburger Festspielen.
Also wirklich über verwinkelte Kanäle.
Da ein bisschen über verwinkelte Kanäle und von dem Interview weg vor 14 Jahren ist dann ein bisschen das immer wieder so aufrecht. Ich habe dann den Handke zwei, dreimal bei Anlässen so im Vorbeigehen gesehen. Ist das nicht das Verhältnis zum Handke, aber die Idee, einmal längere Gespräche mit ihm zu führen, immer da blieben. Und dann hat sich das wieder genau so wie vorher ergeben, weil ich habe eigentlich war klar, mit Nobelpreis redet der mit kaum jemandem noch. Also vielleicht mit alten Freunden, die er schon seit den 70er Jahren immer wieder trifft aus dem Journalismus. Und dann wurde das wieder so quasi eingefädelt, kann man nicht mehr sagen. Aber es hat sich dafür so ergeben, dass der Hans Wiedrich offensichtlich Fürsprache hielt. Und dann hieß es, rufen Sie ihn an. Und dann habe ich angerufen und dann haben wir gesagt, am Telefon ist das eigentlich ein bisschen blöd. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie halt nach Paris. Und dann kam ich nach Paris.
Also es hat... Ja. Warum glaubst du, er hat ja eben groß angekündigt, er will von Medien mehr oder weniger nichts mehr wissen. Warum hat er dann doch mit uns oder eben mit dir gesprochen?
Also erstens einmal gibt es sicher eine relativ enge, wenn auch nicht so in der Öffentlichkeit, auffällige Beziehung zu Salzburg nach wie vor. Er hat viele Freunde hier gehabt, manche sind leider schon tot, aber es gibt einen Freundeskreis in Salzburg, den er immer wieder trifft. Ja. Und was uns betrifft, ist es wahrscheinlich so, es hat vielleicht damit zu tun, dass die Idee eben das mit der Musik war, weil ich habe dann einen Brief geschrieben. Und irgendwann im Gespräch haben wir gesagt, ich bin ja eigentlich in der Musik da, aber es bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, unter Anführungszeichen, auch über den Nobelpreis zu reden, was dann auch problemlos war. Ja, das war gar kein Problem. Also es ist überhaupt kein, das war natürlich, und wir haben ja mal über diese Jugoslawien-Debatte gesprochen, da gibt es auch ja nicht viel Neues herauszufinden, das muss man auch dazu sagen. Also ich finde andere Teile, ich finde auch journalistisch andere Teile interessanter, weil da sind die Fronten verhärtet, fertig.
Also da gibt es auch keine veränderte Position von ihm oder irgendwie Einsicht, dass das irgendwie für manche problematisch sein könnte? Oder?
Nein, es war ja interessant. Ich habe versucht, nicht vielen Leuten zu erzählen, dass ich da hinfahre, weil ich schon befürchtet habe, und genau das ist eingetreten, dass dann die Erwartungshaltungen, man fährt dorthin und spricht mit Peter Handke, und Peter Handke wird jetzt mir, Bernhard Flier von den Salzburg-Nachrichten, sagen, ja, ich habe das alle, ich habe da Fehler gemacht. Das ist eine völlig dumme Erwartungshaltung in Wirklichkeit, weil er sieht, er hat für sich keinen Fehler gemacht. Die Kritiker haben ihren Standpunkt in dem Fall. Man muss ja sagen, wir reden von was jetzt aktuell 20 Jahre schon her ist. Es wurde zu vielen Dingen ganz vieles gesagt. Viele Halbwahrheiten, viele Ganzwahrheiten von beiden Seiten. Das ist nicht mein, also ich habe wirklich lange überlegt, wie man das macht, wie könnte man ihn da irgendwie wohin bringen, aber man wird das in dem Interview dann lesen können, das irgendwie, glaube ich, nächste Woche erscheint. Da hat es irgendwann für keine Seite mehr zurückgegeben. Fertig. Und jetzt beharrt jeder auf seinem Standpunkt. Es gibt auch wenige Wahrheiten. Also es gibt schon Wahrheiten, aber wie soll man das sagen? Die Standpunkte sind, was das betrifft, unverrückbar. Und es wäre ja wahrscheinlich auch diese gesamte Diskussion nie mehr wieder aufgetaucht, wenn nicht dieses Licht des Nobelpreises jetzt plötzlich da wäre und jetzt natürlich alle Dinge wieder noch einmal erzählt werden müssen.
Das wäre auch meine nächste Frage eigentlich, weil man hatte den Eindruck so ein bisschen auch schon, dass zur Hand ging, wie alles gesagt wurde.
Aber nicht über die Musik.
Eben nicht über die Musik, okay. Und wie ist das bei dir oder wie war es in diesem Fall? Ich kenne das von mir persönlich, wenn man, also wir führen ja jeden Tag eigentlich Interviews als Journalisten, aber es gibt dann doch Gespräche, die einfach herausstechen schon vorher, weil das eben eine sehr bekannte Persönlichkeit ist oder eine Persönlichkeit, die man schwer einschätzen kann oder die auch eben keine Scheu davor hat, vielleicht dieses Interview auch platzen zu lassen, das ist ja auch möglich. Mit was für ein Gefühl bist du dorthin gegangen? Oder du hast ja auch gesagt, du hast Handke vorher schon in der Schule gelesen und du bist ja auch, glaube ich, auch ein ein Fan durchaus seiner seiner Literatur.
Fan will ich nicht sagen, es ist schon sehr faszinierend. Oder ein Kenner. Teilweise. Zumindest ja. Einer, der das gelesen hat, sagen wir es mal so. Ja. Also ich habe tatsächlich von den, glaube ich, sind die Werkausgabe um fast 11.000 Seiten, ich würde jetzt einmal für mich in Anspruch nehmen, 9.400 davon habe ich gelesen.
Aber also, wie fährt man dahin mit so einem Gefühl, jemanden so, ich sage es jetzt plastisch ausgedrückt, so großen zu interviewen? Ist man da demütig oder wie verhält man sich da?
Keinen Kniefall, keine Demut, ganz normal, als würdest du tatsächlich einen völlig normal, also das klingt wirklich blöd, aber begegnet einfach jemanden, der literarisch Großes geleistet hat, aber wie mein Kind sagen würde, auch nur zwei Füße und zwei Hände hat. Ja, also so hat sie. Und schon in dem Fall, und bei dieser Art von Gesprächen ist es sicher immer irgendwie im Hintergrund mit dem, dass es halt, dass auch Scheitern möglich ist. Das ist einfach, es gibt nicht den Zwang, ich glaube, das kann man vielleicht ja einfach ganz grundsätzlich einmal sagen, es gibt ja nicht den Zwang, dass es immer alles unbedingt was werden muss. Und dann muss man vielleicht die Größe haben oder die Demut vor sich selber so, vielleicht auch über dieses Scheitern zu berichten. Ich glaube ja nicht, dass es immer so, dass alles immer nur eine Schlagzeile sein muss. Also es kann ja manchmal sein, dass es daneben geht oder dass man vielleicht nicht unter Anführungszeichen irgendwas bekommt, was dann erzählenswert wäre. Diese Angst hatte ich allerdings bei Peter Handke relativ wenig, das muss ich auch sagen. Also weil du gefragt hast, wie das so ist mit Scheu oder so, ich mache das halt jetzt auch schon so lang. Also ganz blöd gesagt, ja. Also dass man irgendwann mal aufhört. Und ich habe das Glück gehabt, muss man auch sagen, in dem Beruf, das muss man wirklich sagen, wir sind da eine Zeitung, die ermöglicht, dass man jenseits von brutaler Aktualität und von unbedingt und morgen wieder das Neue einfach sehr oft, gerade in der Kulturredaktion, die Möglichkeit hat, ein bisschen hintergründigere Interviews oder Gespräche, wie es ich eigentlich nenne, machen zu können. Und dann kann man sich das eine oder andere erfüllen, von dem man denkt, das würde ich eigentlich gerne mal machen. Ich würde gerne mal mit dem oder dem reden. Und das habe ich. In dem Fall war es einfach so. Also war der Ansatz der, dass man, darum sage ich ein bisschen, der Nobelpreis dazwischen gekommen wäre, jetzt kriegt es natürlich plötzlich eine besondere Aktualität. Aber ich habe mich versucht, von dem nicht besonders beeindrucken zu lassen.
Ne? Weil du das vorher so gesagt hast, auch das Scheitern gehört ja da dazu, gerade bei solchen exzentrischen Geistern. War das Gespräch vielleicht manchmal kurz davor, irgendwie abgebrochen zu werden? Oder war das
eigentlich abgebrochen gar nicht zu werden, sondern eher so, dass man hat natürlich den Vorteil, man sitzt in dem Wohnzimmer von dem. Ne? Also am Telefon wäre es vielleicht anders gewesen. Das kann schon sein. Und man kann natürlich manche Situationen ein bisschen abfedern, aber es ist eher so, dass der Peter Handke dann dazu neigt, einfach keine Antwort oder eine Antwort zu geben, die relativ unbrauchbar ist, und dann fragt man nur mal nach, dann ist sie wieder unbrauchbar und dann versucht man die Kurve zu kriegen, vielleicht in irgendeine andere Richtung. Also es war nicht so, dass dass man das Gefühl gehabt hat, oh Gott im Himmel, bei der nächsten Frage kriege ich keinen zweiten Kaffee mehr. So ist es nicht. Und so ist der, so wirkt er auf mich zumindest, also wie wir uns begegnen, wirkt er gar nicht so, als würde das so machen. Ich glaube, dass ihn tatsächlich aufregt, wenn Leute kommen, die sein Werk nicht kennen, die sich nicht mit diesem Werk beschäftigen, weil alles in seinem Leben hat mit Literatur zu tun. Das ist alles. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist so. Es ist, und wenn man natürlich aus dem Werk dann dort und da ein Sätzchen hat und man weiß, was in den Büchern steht, ist es einfacher. Das muss man schon sagen. Es ist sicher einfacher, als würde man jetzt einen Kollegen aus der Chronikredaktion hinschicken, der jetzt nur sagt, wie finden Sie den Nobelpreis und ist das schön für Sie und was war damit Restjugoslawien? Dann wird es problematisch. Wenn das Ganze in einem anderen, und das ist vielleicht der Vorteil. Ist vielleicht mein Vorteil und der von anderen Kollegen, die dort vielleicht hinfahren können und die das Werk kennen. Ich kann mich mit dem auch theoretisch über ein, zwei seiner Bücher ausschließlich unterhalten. Würde aber wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden, muss man auch sagen. Wird dann ein bisschen fad. Wenn man nur über ein Buch redet, ist, ja.
Was hat dich denn jetzt da im Rückblick überrascht, jetzt, wo du ein paar Tage Zeit hast,
darüber nachzudenken? Ja, das kann ich super sagen, weil wir jetzt schon zweimal drüber geredet haben, dass er sich bei Kaffee auskennt. wirklich, das hat mir wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Jeder weiß, dass das Handke so ein Schwammerl-Experte ist und wir haben natürlich kurz über Pilzexperten, kurz über Pilze geredet, weil ich kenne mich da genau überhaupt nicht aus und hab dann gemeint, ich kenne den Steinpilz auf jeden Fall, sagt er, nein, auch da muss man aufpassen. Also, aber was interessant war, war im Kaffee, weil er hat gefragt, ob er einen Kaffee haben will. Und ich gesagt, ja gerne. Und dann hat er gleich verschiedene Kaffeesorten aus verschiedenen Ländern aufgezählt, die er jetzt alle kredenzen könnte. Mhm. Und ich war dann leicht überfordert und habe gesagt, bolivianisch, weil das ist politisch gerade interessant. Das war dann mein Argument dafür, dass ich einen bolivianischen Kaffee. Aber das war wirklich überraschend. Und das andere Überraschende war eigentlich die Ansichtigkeit oder die selber, wie soll man sagen, dass man es selbst erlebt hat, dass dort wirklich manche Dinge so sind, wie sie einem über viele Jahre erzählt wurden. Also der Garten, wie du das jetzt auch vorher gesagt hast, der Garten, dieses Haus, diese Bücher, die herum sind, weil ich habe mir gedacht, wahrscheinlich so klischeehaft. Aber nein, ist tatsächlich.
Man stellt sich sehr fantastisch vor, oder? So ein bisschen eine eigene Welt.
Stimmt das? Also ich würde, es ist wahrscheinlich das, was viele Menschen tatsächlich unter dem Bild von so einer Dichterwelt, und ich rede jetzt nicht von der Welt wirklich rundum, sondern wirklich nur von dem Haus und wie er lebt, wie man sich das vorstellt. Vielleicht, wie ich es mir als 15-Jähriger vorgestellt hätte, dass man sein müsste, wenn man Dichter ist oder so. Dann ist man dort tatsächlich in einem Raum, bewegt sich in einer Umgebung, die dem sehr entspricht.
Ja. Also, wo wahrscheinlich auch sehr viel analog ist, oder? Also sehr.
Ja. Ich habe vorher gesagt, weil du mich gefragt hast, wie er ist. Also altmodisch ist, und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinn. Ja. Er hat mir ein bisschen erzählt vom Handy, wo er mit dem Smartphone so gescheitert ist und dann geschimpft gekriegt hat, weil er sich so große Roaming-Gebühren gehabt hat. Und das lässt er einfach alles. Mhm. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir reden ja alle von Verzicht. Mhm. Bei ihm ist, glaube ich, er hat einfach irgendwann mal aufgehört, sich großartig damit zu beschäftigen. Er hat ein Handy, er kann telefonieren, aber das reicht für den. Also ja. Er schreibt da Briefe mit der Hand, habe ich vorher gesagt, nach wie vor. Und das kann man jetzt als altmodisch sagen, aber er ist halt auch alt. Also muss man auch sagen,
weil du vorher die Musik angesprochen hast, habt ihr Musik gehört gemeinsam?
Nein, Musik gehört haben wir nicht, weil das geht nicht, weil er hat keinen Plattenspieler mehr und den Ghetto Blaster, der ist irgendwo weit hinten gestanden und das geht auch nicht, weil wir reden wollten. Andererseits, die Musik, über die wir gesprochen haben, die brauchen wir gar nicht anhören, weil die haben wir im Kopf. Also da muss ich ja sagen, da gibt es wahrscheinlich schon eine gewisse Verbindung, weil die Lieder, über die wir dann gesprochen haben, das ist was, was mich begleitet schon lange Zeit in meinem Leben und er haben natürlich nur viel länger und er hat halt den Vorteil gehabt, dass er wirklich richtig dabei war, als dass er ganz aktuell war. Ich habe das als später Geborener mir ja als erst nachhören müssen.
Mit welcher Erkenntnis bist du zurückgekommen wieder nach Salzburg?
Dass ungefähr die Hälfte der Erwartungen, die mir auf die Schulter gelegt wurden, sind, ein Blödsinn sind. Und so irgendwie mit dem kann man nicht reden und der redet ja eh nichts und dann redet mit dem. Und dass man einfach das Zuhören für eine journalistische Arbeit bisweilen wichtiger sein kann als Fragen. Das ist sowas, das denke ich mir immer wieder, aber dass das Zuhören und daraus das Gespräch weiterzuleiten und daraus die nächste Frage zu stellen, in diesen Fällen eine sehr gute Methode ist, um Dinge zu hören und Dinge gesagt zu bekommen, die so vielleicht noch nicht gesagt worden sind oder die so vielleicht für die Leser interessant sein können, weil sie nämlich ein bisschen hinter die Oberfläche und hinter die Öffentlichkeitsfassade schauen können und ein bisschen was von den Menschen klarer machen, weil das ist eigentlich das, was mich interessiert hat. Jenseits dieser großen Diskussionen ein bisschen was von dem Typen klarer zu machen. Wie tickt er ein bisschen, wie schaut er auf die Sachen in der Welt? Das hat mich. Und für das war es interessant, weil da waren doch einige Sachen dabei, wo man dachte, aha, das ist, so kann man da hinschauen und das kann man auch daraus machen. Auch wie man mit seinen eigenen Dämonen umgeht, weil die hat eine Zweifelsohne.
Ja. Wie viel Text ist da zusammengekommen?
Naja, ich glaube, ich hab das Interview jetzt mal rein einfach runtergetippt, da waren es, glaube ich, 80.000 Zeichen.
Muss ja
und was. Ich glaube, um das umzurechnen, weil du weißt ungefähr, was das bedeutet, aber umzurechnen für die, die zuhören, so eine Taschenbuchseite hat knapp 1.000 Zeichen.
Mhm.
Also das waren dann sozusagen 80 Taschenbuchseiten, wobei da muss man sagen, das ist alles runtertippt, was wir gesprochen haben. Und jetzt machen wir halt daraus eben die drei Folgen für die Wochenendbeilage mit jeweils, weiß nicht, großen Geschichten oder doppelseitigen Geschichten. Es ist viel Arbeit noch.
Dann will ich die gar nicht länger
aufhalten. Aber es ist auch interessant, weil man sich einfach ein bisschen Zeit hat, sich mal in ein Thema wirklich rein zu vertiefen. Ja. Und ich glaube, dass das auch dann der Qualität gut tut.
Erscheint. Hätte ich noch eine letzte Frage, nach so einem intensiven Nachmittag, wie du ihn am vergangenen Samstag da verbracht hast.
Intensiv ist gut, wir haben ja nur geredet.
Wie und durchaus eben vielleicht kontroverse Themen diskutiert habt, wie habt ihr euch verabschiedet?
Er hat mich zum Bahnhof gebracht, das ist nicht so weit von einem vom Haus.
Und, spaziert.
Genau, spaziert durch den Regen, also hat geschüttet an dem Tag, ganz furchtbar, durch den Regen. Und dann haben wir noch beim Zeitungskiosk, hat einmal seinen Zeitungshändler noch vorgestellt, weil das ist genau vom Bahnhof. Und dann haben wir einfach nur uns die Hand gegeben und haben wieder schon gesagt. Und ich habe, glaube ich, gesagt, danke für die Zeit. Und er hat gesagt, ah, danke für die Zeit. Und dann sind wir so verblieben, dass wir vielleicht im Frühling vor den Festspielen nächstes Jahr uns nochmal dort in Schawil treffen, um über die Festspiele zu reden. Mhm.
Bernhard, dann sage ich auch danke fürs Gespräch und danke für die Zeit. Du hast genug zu tun.
Ja,
und
ja.
Auf bald.
Alles klar. Danke, Marian. Ciao.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.